Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lurwig. Hallo. Wir können auch anders, heißt eine neue ARD-Serie zum Thema Klimaschutz. Wir können auch mit KI, war das Motto des South by Southwest Festivals in Austin, Texas. Und wir können auch ohne Konzertauftritte von Roger Waters, ist gerade der Tenor vieler Veranstalter. Mehr zu diesen Themen gleich bei uns nach der nächsten Musik. Und die kommt von Jukno, ein Projekt zweier Brüder aus der Steiermark, für die die Kombination Singer-Songwriter und Elektro definitiv kein Gegensatz ist. 2022 haben sie mit großem Zuspruch ihre Deutschland-Tour absolviert. Die musste mehrfach verschoben werden. Dabei auch die letzte EP Mixtape 1 im Gepäck. Nun ist ein neues Album erschienen. Erneut eine Mischung aus Austropop, Trip-Hop, Elektro und Chanson. Darauf auch dieser Titel W.
Ich bin ein einfacher Mensch, aber ich will es nicht sein. Ich bin müde. Ich breche ganz klein, weil die Scherben, sie fügen sich so vielleicht ein. Ich will, dass es wieder wehtut.
Russland, in Syrien, da würde er problemlos spielen, in Israel hingegen nicht. Das sagt Roger Waters, Ex-Pink Floyd-Mitglied und BDS-Anhänger. Er irritiert immer wieder mit seltsamen Aussagen, wie auch im aktuellen Spiegel in einem Gespräch mit Miron Mendel, dem Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Waters will demnächst mehrere Konzerte in Deutschland geben und Frankfurt hat als erste Stadt gesagt, dass sie versuchen will, dies zu verbieten. Denn die Nähe zum BDS, Boycott, Divestment, Sanctions, so der volle Name der Organisation, die für ein generelles Auftritts- und Publikationsverbot in Israel plädiert, sein Schwein mit Davidstern, was schon diverse Male bei Konzerten zu sehen war und vieles mehr, das Ganze schreckt immer mehr Menschen und Verantwortliche ab. Jens Balzer kennt das Schaffen und Wirken von Roger Waters seit Jahren und mit ihm wollen wir das Ganze nochmal einordnen. Herr Balzer, wie ist der aktuelle Stand? Werden die Konzerte von Roger Waters verboten oder können sie noch stattfinden?
Ja, also die Roger Waters-Fans können sich erstmal beruhigen. Es ist bislang kein Konzert abgesagt oder verboten worden, schon gar nicht die ganze Tour. Also worum es gerade geht, das haben sie schon gesagt, es ist ein bestimmtes Konzert und zwar das in Frankfurt am Main, das am 28. Mai in der Festhalle auf dem Messegelände stattfinden soll. Und da ist nur die besondere Situation. Die Messe ist in öffentlicher Hand. Gesellschafter sind die Stadt Frankfurt und das Land Hessen. Und die haben beide schon vor nun auch mittlerweile 4 Wochen, Ende Februar, eine Presseerklärung herausgegeben. Der Vertrag solle gekündigt werden, weil, ich zitiere, Roger Waters als einer der reichweitenstärksten Antisemiten der Welt gilt. Sie haben den Zusammenhang eben schon dargestellt, weil er antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, unter anderem in Medien, die der Terrorvereinigung Hamas nahestehen. Das stimmt alles, muss man dazu sagen. Jetzt kommt neuerdings noch ergänzend hinzu, dass Roger Waters pro-putinsche Verschwörungstheorien verbreitet, hat der Ukraine wiederholt erklärt, dass sie mit ihrer, ich zitiere, faschistischen Regierung selbst daran schuld ist, dass Russland diese Spezialoperation zu seiner Verteidigung durchführen musste. Das nur alles nicht so richtig schön, reicht aber rechtlich vermutlich bei weitem nicht dazu aus, dass man ohne weiteres mal so ein Konzert absagen könnte. Das sieht man schon daran, dass die Gesellschafter der Messe in Frankfurt jetzt seit 4 Wochen, so einem geschlagenen Monat, an dem Kündigungsschreiben feilen, ohne dass sie bisher zu dem Ergebnis gekommen wären. Roger Waters will klagen, wenn was passiert, aber bisher ist ihm da anscheinend nichts zugestellt worden.
Sie haben es gerade auch schon angedeutet, also er gilt nicht nur als Antisemit, sondern auch als Putin-Versteher. Er ist für Russland sogar vor der UN aufgetreten. Ja. Insgesamt scheint er sehr hitzig zu sein, wenig differenziert. Wie kam es eigentlich dazu? Waren diese Ansätze bei ihm schon immer zu sehen oder ist das Altersstarrsinn?
Das ist jedenfalls in den letzten Jahren immer schlimmer geworden, ob es im Alter liegt. Also in den Donald Duck-Comics von Karl Barks, da gab es mal diesen Nachbarn Zorngiebel, der mit seinem cholerischen Verhalten allen auf die Nerven ging. So ist das ein bisschen auch bei Waters. Also der glaubt, dass er immer recht hat und von allem was versteht. Und man kennt das, wenn ihm jemand was widerspricht, ist das schon eine Bedrohung der Meinungsfreiheit, dieser AfD-Mindset. Was ich übrigens, das kommt also vielleicht auch als Teil der Antwort auf Ihre Frage, das zeigt sich nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch. Er hat zum 50. Jubiläum gerade wohl eine neue Version von The Dark Side of the Moon, diesem legendären Pink Floyd-Album von 73, eingespielt, aus der er nun das Gitarrenspiel seines Pink Floyd-Kollegen David Gilmour komplett getilgt hat. Muss man auch mal machen. Ne? Was übrig geblieben ist, hat er stattdessen mit selbst geschriebenen neuen Texten bereichert, also rezitiert aus Tagebucheinträgen und E-Mail-Korrespondenzen. Also dazu fällt mir vor allem der Titel des ersten Soloalbums des ersten Pink Floyd-Sängers Syd Barrett ein, The Madcap Laughs.
Bleibt jetzt aber wie üblich bei diesen Aktionen immer zum Schluss die Frage nach der Trennung zwischen Autor und Werk. Also wenn die Konzerte von Herrn Waters stattfinden, wie sehen Sie das? Kann man die jetzt noch mit gutem Gewissen besuchen?
Na, ich persönlich finde ja, man kann die schon deswegen nicht besuchen, weil die Musik so scheußlich ist. Also es spielt vor allem Pink Floyd Klassiker aus dieser klanglich verfetteten 70er-Jahre-Phase, ja schon immer furchtbar. Und in Wirklichkeit ist das einzige gute Album von dieser Band The Piper at the Gates of Dawn. Und da wurden auch fast alle Lieder von Syd Barrett geschrieben. Aber gut, es gibt für alles Fans, selbst für Dark Side of the Moon. Also ich würde es in jedem Fall für falsch halten, diese Konzerte zu verbieten, falls das überhaupt ginge, weil solange etwas den Straftatbestand der Volksverhetzung nicht erfüllt hat, was hier nicht der Fall ist, zumal Roger Waters die meisten von diesen Inhalten in den Konzerten ja auch gar nicht kommuniziert. Also solange das nicht der Fall ist, hat sich der Staat da gefälligst rauszuhalten. Alles andere ist gefährlich. Wer will beim nächsten Mal entscheiden, welche Inhalte tolerabel sind und welche nicht, zumal wissen wir in einem gesellschaftlichen Klima, das von links wie von rechts moralisch extrem aufgeheizt ist und in dem wir eigentlich mittlerweile alle immer glauben, dass sie als Einzige im Sitz der Wahrheit sind. Also Roger Waters ist fast schon eine Symbolfigur für die Diskurslandschaft unserer Gegenwart. Ich finde andererseits, und da gibt es ja nun auch schon entsprechende Petitionen, dass er auch, also Mitleid ist unangebracht und ich finde, er ist auch die falsche Symbolfigur jetzt für die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Ich finde, man soll es ihm auch nicht durchgehen lassen, wenn er sich jetzt als Opfer inszeniert. Richtiger Umgang wäre vielleicht einfach kein Umgang mehr mit ihm. Sein Konzertveranstalter, langjähriger Marek Lieberberg, hat sich sicherlich nicht umsonst vor dieser Tour von ihm getrennt. Steht auch ansonsten jedem frei, seine Konzerte nicht zu besuchen. Und es gilt immer noch, was vor ein paar Monaten die Schriftstellerin und auch ehemalige Pink Floyd Songtexterin Polly Samson getwittert hat. Ich zitiere: Traurig, Roger Waters, du bist durch und durch antisemitisch. Außerdem bist du ein Putin-Apologet und ein Lügender, diebischer, heuchlerischer, steuervermeidender, lippensynchronisierender, frauenfeindlicher, größenwahnsinniger, kranker Neidhammel. Genug von deinem Unsinn. Zitat Ende. Polly Samson und ihr Ehemann David Gilmour, ne, der mit den rausgelöschten Gitarrenspuren sekundierte, jedes Wort nachweislich wahr. Am Ende des Tages kann man vor allem sagen, eine Pink Floyd Reunion in näherer Zukunft ist wohl eher unwahrscheinlich geworden.
Ja, klingt so. Da, Jens Balzer, vielen Dank zum aktuellen Stand um die Debatte um die Konzerte von Ex-Pink Floyd-Mitglied Roger Waters. Und die nächste Gruppe hier, das ist Algiers. Die gehört zu den momentan spannendsten Namen in der amerikanischen Indie-Landschaft, musikalisch irgendwo zwischen Industrial, Post-Punk, Blues und Soul. Und ihr kürzlich erschienenes Album, das heißt Shock. Dafür haben sie jede Menge Gastmusiker zusammengetrommelt. Samuel T. Herring ist einer von der Gruppe Future Islands und der Song I Can't Stand It. I never asked you for the ashes of our love. Wir müssen handeln, die Schmerzgrenze ist erreicht. So und ähnlich lauten die Reaktionen auf die neueste Studie des Weltklimarates, die heute erschienen ist. Wie nicht anders zu erwarten, sind die Ergebnisse verheerend. Und wenn wir nicht ganz schnell einen neuen Pfad in Richtung mehr Klimaschutz einschlagen, dann werden wir mit immer größeren Umweltkatastrophen rechnen müssen. Dabei gibt es schon so viele gute Ansätze im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, wie eine sechsteilige Serie der ARD zeigt. Wir können auch anders, lautet der Titel. Prominente wie Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Axel Prahl sowie Aurel Merz und Feline Rogan stellen in den Folgen ganz viele positive Beispiele in puncto Klimaschutz vor. Und ich habe vor der Sendung mit Feline Rogan gesprochen und sie zunächst gefragt, sie haben viele Beispiele von den Mooren in Brandenburg zu den Algen an der Nordsee über das gesunde Bier im Allgäu und den nachhaltigen Wohnungsbau in Düsseldorf da zusammengetragen. Wäre weniger an manchen Stellen nicht sogar mehr gewesen?
Ich glaube eher, mehr Zeit wäre
oder das,
mehr
ja.
Info gewesen, weil das ist wirklich, das ist ein bisschen schade. Die Folgen sind 30 Minuten lang und wir haben halt wahnsinnig viele positive und wirklich interessante und ermutigende Beispiele gefunden. Und diese Menschen, die sich in ihren Bereichen engagieren und einfach angefangen haben, zum Beispiel ihren Betrieb oder ihre Kommune oder ihre Initiative anders aufzustellen und umzudenken, die sind natürlich Experten in ihrem Wirkungsgebiet und die haben so viel zu erzählen. Und sich das alles zu merken innerhalb von 30 Minuten ist natürlich schwierig, aber um dem ein bisschen Abhilfe zu leisten, haben wir auch daran gearbeitet, eine begleitende Webseite zur Serie zu machen, dass wenn man im Nachhinein gerne noch mal genauer drauf gucken möchte, wie war das noch mal mit dem Fischverbrauch zum Beispiel, wie ist der Überfischungsstand oder wie geht es den Berufsfischern, dass man das dann noch mal digital nachschlagen kann, weil sonst sind es natürlich sehr viele Fakten und Zahlen, die wir zwar versucht haben, amüsant und positiv aufzuarbeiten, aber wir wollen natürlich niemanden erschlagen mit den Informationen.
Wer ist jetzt eigentlich genau wir? Das sind einmal die Menschen, die da vor der Kamera stehen, die Prominenten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt ein Team im Hintergrund, oder? Wer hat recherchiert? Wer hat all diese positiven Beispiele mitgefunden?
Also das Konzept überlegt haben sich Lars Jessen und Laura Luzito. Die sind die Showrunner der Serie. Und dann gab es ein Team von AutorInnen und Menschen, die recherchiert haben dafür. Und ich habe auch zwei Folgen mitgeschrieben und auch mitrecherchiert. Deshalb spreche ich in der Wir-Form. Also ich habe für die Folge Ernährung und Landwirtschaft und Bauen und Wohnen habe ich die Drehbücher mitgeschrieben. Und das ist aber ein großes Team, ein Writers Room sozusagen von 6 bis 8 Leuten.
Sie haben das schon angedeutet und ist auch dem einen oder anderen womöglich schon bekannt, dass Sie sehr lange sich schon engagieren. Sie sind unter anderem Mitglied in einer Initiative, die sich für grünes Drehen engagiert, haben diese Reihe eben mitkonzipiert. Sie haben, glaube ich, sogar auch in Lützerath demonstriert. Ist das ein Spagat so zwischen Aktivistin und Schauspielerin?
Nee, das ist auf jeden Fall kein Spagat, der mir schwerfällt. Der Aktivismus, der ist eigentlich im Privatleben entstanden oder eigentlich mache ich das mehr als Privatperson. Aber dann habe ich, als wir die Initiative gegründet haben, kam das aus dem Impuls, dass wir eigentlich gerne mehr verändern würden, auch in unserem Umfeld, aber nicht so richtig wussten, wie wir einhaken können. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen sich ja alle Branchen und Bereiche umstellen. Und was ist eigentlich in der Branche los, in der wir arbeiten, also der Filmbranche? Wie ist denn die Filmbranche aufgestellt? Das war 2019 und dann haben wir uns da mit 3 Kolleginnen auseinandergesetzt, was es da schon gibt an Initiative und wie man das unterstützen kann. Das hat den Spagat sehr geschlossen. Das macht total Sinn, sich in den Bereichen zu engagieren, wo man halt die Menschen kennt und die Arbeitsstrukturen und mit denen gemeinsam aus der Branche heraus dann zu überlegen, wie können wir uns hier nachhaltiger aufstellen.
Und haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass die Politik schon sehr viel den Einzelpersonen überlässt? Also am Ende der Reihe, die Sie jetzt für die ARD damit konzipiert haben, taucht Maja Göpel als Gesprächspartnerin auf, Politikwissenschaftlerin, Nachhaltigkeitsforscherin. Die fordert doch noch mal ein deutlicheres Eingreifen des Staates. War Ihnen das auch noch mal wichtig, in der Reihe diesen Punkt zu setzen?
Ja, das kam auch immer wieder, wurde das deutlich bei den Protagonistinnen, die wir besucht haben, zum Beispiel in der Ernährung- und Landwirtschaftsfolge. Da haben wir mit Friedemann Büse gesprochen, der war lange in der Fleischindustrie tätig und stellt jetzt pflanzliche Ersatzprodukte her. Oder zum Beispiel mit Benedikt Böse, der ist Landwirt, der Kühe hält. Und da wurde sehr viel über die Form der Subventionierung gesprochen und darüber, dass das Preisschild, was im Laden das Produkt auszeichnet, oft nicht alle Preise und Leistungen beinhaltet, die über Steuern dann letztendlich aber an die Konsumenten umgelegt werden. Und dass der Konsument eigentlich keine Möglichkeit hat, alle Lieferketten und Produktionsbedingungen zu überblicken bei seinem Einkauf und dass es deshalb total unfair ist, das auf den Konsumenten abzuwälzen und zu sagen, ihr müsst die Entscheidung an der Kasse tätigen und dass es dafür politische Rahmenbedingungen braucht, damit sich dann die ganzen guten Ideen und Projekte, die wir besucht haben, dass die sich dann auch großflächig durchsetzen können.
Was ist Ihre Hoffnung? Also so ein bisschen Optimismus verbreiten. Guck mal, Leute, wir können auch anders. Wir haben schon so viele tolle Ideen hier in diesem Land.
Ja, es ging darum, Hoffnung zu verbreiten und vor allen Dingen in dieser eher negativen Nachrichtenlage auch die guten Geschichten sichtbar zu machen und zu zeigen, dass es in dem Narrativ von Klimaschutz und Klimakatastrophe, in dem wir drinstecken, das wirkt oft erschlagend und ohnmächtig, weil es wird, man weiß ja auch, es geht nicht schnell genug, es müsste eigentlich mehr passieren, aber es passiert nichts. Und dass viele Menschen das in so eine Art Ohnmacht versetzt und sie auch die Hoffnung verlieren, dass da was passieren kann. Und es hat mir selber oder uns allen beim Dreh auch die Hoffnung gemacht zu sehen, dass es aber schon ganz viele Menschen gibt, die sich auf den Weg gemacht haben, die Sachen verändert haben. Und dass dafür gar keine großen Erfindungen mehr getätigt werden müssen, zum großen Teil. Es braucht nicht den Hyperloop oder so, sondern es gibt schon ganz viele Möglichkeiten und gar nicht auch unbedingt am anderen Ende der Welt, sondern hier bei uns um die Ecke gibt es schon sehr viele Leute, die das umsetzen können. Also es muss nicht mehr erdacht werden, es muss jetzt noch gemacht werden.
Und warum sendet die ARD das Ganze nur in der Mediathek und ansonsten zusammengeschnitten als 90-minütige Doku? Hat die ARD da vielleicht auch nicht so ein Vertrauen in das Thema?
Das frage ich mich auch. Das würde ich auch gerne von der ARD wissen. Das ist natürlich schade. Das läuft heute als 90-Minüter, aber erst um 23.35 Uhr. Und das ist natürlich eine Zeit, wo nicht mehr sehr viele Menschen, an die das adressiert ist, dann vor dem Fernseher sitzen. Das weiß ich aber leider nicht, wie da die Sendeplanung intern gelaufen ist.
Gut, aber der Rest kann ja wunderbar die 6 Folgen angucken in der Mediathek und die begleitende Website, die gibt es auch noch dazu. Das Ganze heißt, wir können auch anders. Das war mal so ein Detlef Buck-Film, aber jetzt hier ist es eine neue Serie, die sich mit dem Thema Klima- und Umweltschutz beschäftigt. Und eine, die mitkonzipiert hat, ist Feline Rogan, Schauspielerin und Aktivistin, sage ich jetzt mal. Frau Rogan, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und ich habe noch länger mit Feline Rogan gesprochen, zu hören im Corso-Podcast. Das Digital- und Kulturfestival South by Southwest war jahrelang der Geheimtipp für Innovation im Tech-Bereich, unbekannte Bands und Indie-Filme. Inzwischen ist das Festival enorm angewachsen, dennoch gab es auch diesmal wieder jede Menge Konzerte, Partys und Filmpremieren. Eine Mischung, die eben auch in diesem Jahr Zehntausende aus der ganzen Welt angezogen hat. Für uns war Nils Dams in Austin und er hat 10 Eindrücke und Momente der letzten Tage zusammengetragen, die bei ihm hängen geblieben sind. Vor allem das eine große Thema KI, künstliche Intelligenz, nahm breiten Raum ein.
Hi guys, happy South by.
Dass in diesem Jahr künstliche Intelligenzen wie der Chatbot ChatGPT die großen Themen waren bei der South by Southwest.
Artificial Intelligence and ChatGPT.
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 AI as a tool.
AI.
Couldn't be more relevant.
Greg Brockman war hier von OpenAI, die Firma, von der ChatGPT ist. Die Angst, die Menschen haben, dass KI ihren Job ersetzen könnte, hält er für unbegründet.
Ich glaube, es wird vor allem Jobs treffen, bei denen wir eh nie wollten,
werden, das sie Menschen machen müssen, sondern Computer. Content Manager zum Beispiel, die schlimme Inhalte in den sozialen Medien anschauen und entscheiden müssen, ob sie in Ordnung oder zu schrecklich sind.
Hängen bleiben wird bei mir auch, dass KI auch in der Musik eine immer wichtigere Rolle spielt. Michael Turbo von der Plattenfirma Sony hat hier gesagt,
honestly, in 2 years, maybe less,
ganz ehrlich, in 2 Jahren oder früher wird es nicht mehr zu unterscheiden sein, ob KI oder ein Mensch den Song gemacht hat. In Austin wird die Musik noch fast ausschließlich handgemacht. In praktisch jeder Bar spielt hier eine Band, über 1400 sind es insgesamt. Auch 23 deutsche Bands sind da, die hier auch auf einem Lieferwagen spielen, wie die Band Aetna aus Dresden.
Dann fahren wir einfach durch die ganze Stadt und halten immer vor irgendwelchen Clubs oder auf irgendwelchen Parkplätzen und machen halt einfach Mucke.
Dass Künstlerinnen und Künstler für höhere Gagen protestiert haben. $250 gibt es, die Forderung mindestens 750 pro Band. Hängen bleiben wird auch der Moment, als Captain Kirk-Schauspieler William Shatner über seinen Raumflug erzählt hat, der tatsächlich 2021 stattgefunden hat.
Get off now.
Beim Countdown hat jemand gesagt, wer aussteigen will, soll gehen.
I'm thinking, oh. Okay, I'm going.
Ich dachte, okay, ich gehe. Und dann, ah nee, ich bin ja Captain Kirk, das geht nicht.
And then I think, I'm Captain Kirk, I can't.
Hängen bleiben wird auch, dass Menschen bei der Vorstellung, dass Autos uns irgendwann autonom durch die Gegend fahren, durchaus noch Zweifel haben.
I wouldn't trust the system right now.
Noch traue ich dem System nicht, sagt dieser Festivalbesucher, auch nicht Besucherin Mel.
Especially in Texas,
vor allem hier in Texas, so wie die hier fahren. Die benutzen manchmal keine Blinker und wechseln in der letzten Minute die Spur.
Like, get over.
Schauspieler Taron Egerton war auch da. Er spielt mit in Tetris. Der Film hatte Premiere hier in Austin. Es geht darum, wie das Videospiel Tetris groß werden konnte. Eine echte Geschichte aus dem Kalten Krieg. Und hängen bleiben wird auch, dass es bei der South by Southwest wohl die besten Tacos gibt.
Die besten Tacos gibt's bei der South by Southwest und bei uns gibt's die beste Berichterstattung zum Thema Klima gleich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Medias Res. Da nämlich, wie geht eigentlich Klimajournalismus? Und das war Corso Kunst und Pop für heute am Mikrofon. Susanne Lurweg, danke fürs Zuhören.